in my homeland, Baden-Württemberg.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 21. März 2024 durch Konrad. Die Themen: Konservative forcieren weiter Sexkaufverbot. Die Hauptkräfte, die dagegen wirken, sind im Raum Baden-Württemberg. Das sagt Kolja Nolte vom Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V. über die Bestrebungen der CDU-CSU, das sogenannte nordische Modell, auch in Deutschland umzusetzen. Ein Beitrag über die mediale Darstellung und das gesellschaftliche Stigma zur Sexarbeit. 700. Montagsdemo gegen Stuttgart 21. Tom Adler vom Demo-Team zu den erwarteten Zielen und aktuellen Hintergründen des Protestes.
Hallo, mein Name ist Kolja Nolte, ich bin Pressesprecher vom Berufsverband Sexarbeit, bin selber auch Sexarbeitender, seit fast 11 Jahren jetzt in der Sexarbeit tätig, bin 47 und mag meinen Beruf.
Das Thema heute ist nicht so erfreulich, denn die Konservativen verfolgen ja immer noch ihren Plan, Sexarbeit zu verbieten nach dem sogenannten nordischen Modell oder das schwedische Modell wird es auch genannt, wo Kundinnen und Kunden bestraft werden, Sexarbeitende selber nicht. Die CDU-CSU hat im November 2023 bereits ihr Positionspapier Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen, veröffentlicht und auch in einer Bundestagsanhörung vor ein paar Wochen sagte Dorothee Bär von der CDU-CSU, Deutschland sei leider eine Hochburg sexuellen Missbrauchs, das ist alles ein Zitat, und sexueller Ausbeutung, ein Bordell Europas, 250.000 vornehmlich Frauen sind hier in einem System gefangen, auch das wieder Zitat, von Zwangsprostitution und plädierte gegenüber dem Kanzler für ein Verbot. Das zeugt jetzt mal wieder von so zwei Themenkomplexen, die hier vermischt werden. Das eine ist Zwangsprostitution, Ausbeutung, Gewalt. Das andere ist Sexarbeit, die Leute wie du gerne machen, aus freiwilligen Stücken machen. Stephanie Klee vom BSD, vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistung, die sagt immer, das ist immer so dieses Bild, was in der Öffentlichkeit verkauft wird, von Sex and Crime, das passt so schön zusammen, das ist so verrucht.
Ja.
Würdest du das auch so sehen?
Natürlich, also natürlich lassen sich die prekären Situationen viel besser darstellen, weil das natürlich viel mehr Emotionen in uns weckt und natürlich auch den Beschützerinstinkt, wo der Antrag natürlich darauf hinausläuft. Aber ich finde, wenn wir über solche Themen reden, dann müssen wir uns an Fakten halten. Und selbstverständlich bin ich, wie du gerade gesagt hast, nicht nur freiwillig, sondern ich liebe ja auch meinen Beruf. Das habe ich ja vorhin schon in der Vorstellung gesagt. Aber damit befinde ich mich genau am anderen Extrem. Und wenn wir uns die Thematik anschauen, dann ist es schon so, das kann man ja eigentlich auch schon mathematisch berechnen, wenn man bei den Extrema diese Zahlen hat, weiß man nach der Gaußschen Verteilung, dass die Masse in der Mitte liegen wird. Und das ist auch der Fall. Und das heißt, wir haben also ein sehr, sehr hohes Maß an Sexarbeitenden, die ganz einfach in den Bordellen arbeiten, die einfach ihre Arbeit machen, nach Hause gehen, davon ihre Familie ernähren und so weiter und so fort, die nicht vor den Kameras stehen.
Oder an den Mikrofonen und den Telefonhörern hängen, so wie du jetzt.
Genau.
Wie tretet ihr denn an so Entscheidungsträgerinnen wie Dorothee Bär oder eben Kanzler Scholz ran? Wie leistet ihr Lobbyarbeit in der Politik?
Oh, okay. Das ist mal eine ganz neue Frage, Maike, wenn ich sagen darf. Die kriege ich sonst gar nicht gestellt. Aber ich freue mich darüber. Also tatsächlich ist es für uns sehr, sehr schwer, weil uns wird von der Gegenseite unterstellt, wir hätten wahnsinnig hohe finanzielle Ressourcen. Also das sieht man ja schon bei unseren Spendenkampagnen, wie wir da um jeden Euro irgendwie ringen, um ein paar Menschen geringfügig beschäftigen zu können. Also die hauptsächliche Arbeit wird wirklich ehrenamtlich gestemmt. Aber wir haben uns da mittlerweile schon ganz gut aufgestellt. Wir haben also die Möglichkeit, meist per E-Mail mit der Politik zu sprechen, aber natürlich auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk, sowie aber auch über unsere Social Media und über unsere Webseiten zu informieren und da ein leider nur sehr leichtes Gegengewicht zur aktuellen Front, die sich da uns gegenüber aufbaut, darzustellen. Die andere Seite hat es nämlich tatsächlich mit sehr, sehr großen Budgets. Die sind da ganz gut ausgestattet.
Ihr habt ja als BESD und auch andere Selbstorganisationen gerade eine Kampagne laufen mit so kleinen Zitaten, die dann mit Fotos von Sexarbeitenden illustriert sind, die alle sagen, ein Sexkaufverbot wäre tatsächlich eine Verschlechterung unserer Arbeitsbedingungen, weil das Daten belegen das empirisch, haben schwerwiegende Folgen wie Verdrängung, Zunahme von Gewalt, Bandenkriminalität, Schaffung neuer Grau- und Dunkelzonen hier in Anführungsstrichen und die Schließung sicherer Arbeitsorte neben den sozialen und wirtschaftlichen Folgen für die Sexarbeitenden. Ich wollte nochmal auf den Gender-Aspekt zurück, weil Kanzler Scholz, glaube ich, in besagter Bundestagsanhörung sowas sagte wie: Männer kaufen Frauen, ganz schlimm.
Ja. Yeah.
Pink, sagte hier, die ist eine Anlaufstelle für Sexarbeitende hier in Freiburg, sagte, die Nachfrage regelt das Angebot. Ja. Kannst du bestätigen, dass auch immer noch eine große Mehrheit der Sexarbeiterinnen Frauen, also Cis- und Transfrauen sind?
Definitiv. Also das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, auch wenn wir, das merke ich persönlich auch ganz häufig, dass die Frau da also als Kundin im Kommen ist. Wir erleben da natürlich einen Wandel, aber nach wie vor sind natürlich die Cis- und Transfrauen die größte Gruppe. Wobei meines Wissens können die alle abends mit ihren Körpern wieder nach Hause gehen. Also ich finde, die Körper sind nicht verkauft.
Jetzt nochmal zu der Darstellung in Medien und insbesondere Filmen wollte ich nochmal drauf eingehen, auf Sexarbeit. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade jetzt läuft ja Poor Things zum Beispiel in den Kinos, ein Film von einem renommierten Regisseur.
Großartig.
Wo Sexarbeit als ja etwas sehr Normales dargestellt wird. Die Hauptdarstellerin geht da in dieses Bordell, sagt, ich brauche Sex und ich brauche Geld. Und dann macht sie ihren Job und sagt, ich finanziere mich selber und studiert nebenher noch. Und ich habe das so ein bisschen das Gefühl, auch in den letzten Jahren, also selbst schon Jahrzehnten, also vielleicht liegt es auch an meiner Auswahl an Filmen, ich bin halt Cineastin und gucke dann halt ein bisschen abseits so des Mainstreams. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Trend geht dahin, Sexarbeit neutraler, positiver oder ja, weiß ich nicht, normalisierter darzustellen. Hast du den Eindruck auch?
Vielleicht von Hollywood. Das ist durchaus möglich. In der aktuellen Berichterstattung eigentlich nicht. Also hier in Deutschland hatte man so in den 70er, 80er Jahren auch wirklich das Gefühl, dass die Sexarbeiterin, ich bleibe jetzt auch mal gerade bei der Frau, clever ist, vorwitzig und selbstbewusst und stark. Und dadurch, dass wir das Stigma aber ständig reproduzieren, also immer wieder in diesen prekären Situationen, immer wieder darüber berichten, ist jetzt mittlerweile ein Bild gekippt. Natürlich entsteht dann der Eindruck, wenn ich immer wieder über die prekären Situationen berichte, dass das eigentlich die Situation da draußen ist. Und man muss sich ja bei solchen Themen wirklich dann einfach auch mal die Zahlen anschauen und vielleicht auch mal wirklich jenseits von aller Darstellung, von aller medialen Darstellung die Zahlen betrachten. Und wenn wir da vom Bundeskriminalamt, das kann ja jeder machen, das kann ja jeder ergoogeln, sich die Zahlen zur Zuhälterei anschauen, sind das pro Jahr so zwischen 300 und 400 Fälle. Die Verurteilten sind dann manchmal nicht mal mehr dreistellig. Und wenn wir das in ein Verhältnis setzen, wenn wir jetzt von 100.000 ausgehen, das ist schon sehr niedrig, also das ist jetzt unsere Verbandsposition, die Gegner gehen ja noch von mehreren aus, aber bleiben wir ruhig bei der Zahl 100.000. Also wenn wir dann jetzt so 100 Fälle haben in der Kriminalität, dann sagt natürlich jemand sofort, ach, die Dunkelziffer ist ja so hoch, ja, aber selbst wenn wir die verzehnfachen würden, dann sind wir bei 1.000 von 100.000, das macht dann doch gerade mal 1%. Ich will es nicht kleinreden, ich will es nicht schlechtreden. Jeder Fall von Gewalt gegenüber Menschen ist immer grundsätzlich zu verurteilen und müssen wir bekämpfen. Die Frage ist aber doch, wenn die Gegenseite immer formuliert, 9 von 10 wollen aufhören und sind Opfer von Zwängen, wo sind die denn dann? Also die müssten doch irgendwo zu sehen sein. Also ich sehe die nicht und ich bin jetzt in so vielen Bordellen gewesen. Ich sehe da immer Menschen, die ihre Arbeit machen. Und auch wenn man genauer hinsieht, stellt man das immer wieder fest. Die Version, die da propagiert wird, das ist nicht der Fall. Aber leider wird es durch die mediale Berichterstattung gestützt. Dadurch, dass wir immer wieder dabei sind, die prekären Situationen uns anzuschauen, was durchaus sinnvoll ist. Aber es entsteht der Eindruck, dass das der hauptsächliche Teil an Sexarbeit ausmacht. Und das ist nicht der Fall.
Ich habe mir im Vorfeld einen alten Beitrag von 2015 von uns angehört und da ging es gerade darum, dass das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz gerade im Entwurf war und dann ja auch verabschiedet wurde. Da gab es schon sehr viel Kritik von Selbstorganisationen. Ich wollte dich mal fragen, vielleicht nach einer kleinen Bilanz.
Also es wurde ja 18 umgesetzt. Ich finde viel spannender eigentlich, wenn wir nach der grundsätzlichen Bilanz fragen, denn es wird eine Bilanz geben. Wir leisten uns gerade eine wirklich millionenschwere Befragung von tausenden Sexarbeitenden und deren Umfelder, Beratungsstellen, Bordellbetreiber und so weiter und so fort, um zu überprüfen, ob das Gesetz wirklich was gebracht hat. Und diese Befragung, das ist natürlich sehr, sehr repräsentativ, wenn wir von Tausenden reden. Das ist also keine qualitative Befragung, wo ich mit 5 Leuten spreche und dann mir noch heraussuche, mit welchen Leuten ich spreche und das dann hochrechne auf alle. Das ist natürlich nicht so repräsentativ. Das wird eine sein. Und da werden wir auch wirklich klare Antworten bekommen, was gut war und was man eigentlich weglassen kann. Und aus meiner Sicht hat man jetzt versucht, das ein kleines bisschen weit vorher einzustreuen, den Antrag für ein Sexkaufverbot, weil man eigentlich weiß, was da rauskommen wird. Denn egal, wen man fragt in der Sexarbeit, natürlich gibt es Ausnahmen, aber grundsätzlich wird kein Sexarbeitender sagen, es ist eine tolle Idee mit dem Sexkaufverbot. Ist doch super. Meine Kunden sind eh alle doof. Das ist Blödsinn. Also selbst wenn sie in den prekären Situationen fragen, weil dann sagen die ja, dann kann ich ja den Job auch nicht mehr machen. Und wir reden ja jetzt nicht in den prekären Situationen von Menschen, die ja mal eben morgen schnell Arzt werden können oder was weiß ich, in normale Bürojobs gehen können, weil das eben ganz oft durch sprachliche Barrieren überhaupt gar nicht möglich ist. Und niemand aus der Sexarbeit wird sich dafür aussprechen, zu sagen, ein Sexkaufverbot ist eine total gute Idee. Deswegen vermuten wir, ist dieser Antrag auch im Vorfeld eingereicht worden und natürlich auch ein Stück weit zur Profilierung. Man will eben diese Evaluation nicht gerne abwarten, weil man weiß, was dabei rauskommen wird.
Dann vielleicht abschließend ein Blick in die Zukunft. Wie geht es bei euch im Bundesverband weiter? Was sind eure Wünsche, eure Forderungen? Wie geht ihr weiter vor?
Das kann ich ganz klar sagen. Wir wünschen uns zur Verbesserung der Situation von Sexarbeitenden, dass wir die aufsuchende Beratung stärken. Das ist ein klarer Punkt. Gerade in den prekären Situationen ist es wichtig, dass man Vertrauen herstellt, dass man zu den Menschen geht und herausfindet, liegen hier Probleme vor? Und das geht einfach nicht durch ein Verbot. Im Gegenteil, durch ein Verbot würden wir die Menschen noch viel, viel weniger erreichen, weil die sich dann logischerweise zurückziehen.
Und wie bauen wir das gesellschaftliche Stigma ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir reproduzieren es halt durch die Berichterstattung der prekären Situationen. Vielleicht ist es so, wenn wir mehr Möglichkeiten anbieten, Sexarbeit im normalen Kontext wahrzunehmen, dass wir dann Vorurteile abbauen können. Zum Beispiel haben wir jetzt demnächst Aktionswochen Sexarbeit, die haben wir vom Verband organisiert. Das heißt, es wird bundesweit Tage der offenen Türe geben, wo dann wirklich jeder einfach in Bordelle mal gehen kann und schauen kann und auch mit Sexarbeitenden sprechen kann. Solche Dinge müssen wir dann mehr machen, damit wir wegkommen von dem Image der Christiane F. Das ich persönlich total gut verstehen kann, weil das etwas ist, wie du das vorhin schon gesagt hast, was natürlich emotional stärker berührt, aber eben nicht der Masse entspricht.
Wann sind die Aktionswochen?
Vom 2. bis zum 7. Juni. Ist aber bei uns jetzt auch unter Aktuelles auf der Seite zu finden.
Sehr passend zum 2. Juni, dem Internationalen Hurentag.
Exakt, genau. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir für mich und für meine Kollegin, dass sowas niemals kommt, weil das ist für uns der absolute Super-GAU. Das ist ein Berufsverbot de facto. Also auch wenn ich großzügigerweise nicht bestraft bin, wo soll ich denn hingehen? Was soll ich denn da machen? Wo soll ich denn meine Kunden treffen? Bei mir zu Hause? Auch meine Vermieterin kann bestraft werden nach den Gesetzeslagen, die sich die CDU, CSU da vorstellt. Also muss ich nach draußen gehen. Wo soll ich dann hingehen? In den Wald? Das tun auch ganz viele. Das kann man an ganz vielen Berichterstattungen aus Frankreich sehen, wo das eingeführt worden ist. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Wir sind dann wieder alleine da draußen. Ich möchte das nicht. Vielleicht auch noch ganz interessant, ich bekomme ja mit, wie viele Menschen sich anmelden bei uns im Verband. Und die Zahlen, die haben sich vervierfacht. Und ich bekomme so viel Post von KollegInnen, die mir sagen, ich will das auf gar keinen Fall. Ich habe Kinder, die ich ernähre und ich mache den Beruf seit Jahren und ich will das auf gar keinen Fall. Also das macht auch den Menschen Angst. Also das ist nicht gut. Es hilft uns in keinster Weise. Wir wollen das auf gar keinen Fall.
Es geht um Stuttgart 21 und die 70, nein, nicht die 70. Die 700. Die 700. Montagsdemo gegen Stuttgart 21. Das ist eine Zahl, das ist eine recht große Zahl. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Geschichten. Aber ich glaube, über die Geschichten brauchen wir gar nicht groß zu reden. Ich rede jetzt zumindest hier mit Tom Adler vom Demo-Team und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Ich grüße Radio Dreieckland.
Tja, das heißt 700 Mal montags demonstriert gegen gegen Stuttgart 21, das ist schon eine gewaltige Zahl. Meine ganz ketzerische Frage, macht sowas noch Spaß?
Es macht meistens Spaß, sonst würde man das wahrscheinlich nicht durchhalten. Ich glaube, dass das auch deshalb Spaß macht, weil wir es geschafft haben, in den vielen Jahren des Protests den Kampf um den Erhalt des Kopfbahnhofs zu verbinden mit dem Blick auf die strukturellen Zusammenhänge, warum die Bahn solchen Mist baut und warum die Politik der Bahn dabei die Stange hält oder die Bahn sogar den Bahnvorstand nötigt, diesen Mist weiterzubauen. Zum Beispiel das Thema, dass öffentliches Geld in Investoren- und Bauunternehmenskassen gelenkt werden soll. Zum Beispiel nicht nur Bahnpolitik, sondern ihren Stellenwert in der gesamten Verkehrswende. Wir thematisieren Demokratiedefizite, die Fragen, die um Recht auf Stadt und Zerstörung von Stadt drehen. Und das macht uns, die die Demos organisieren, und auch den Leuten, die nach wie vor jede Woche kommen, Spaß.
Das heißt, es geht also nicht um den Spaß, sondern tatsächlich um politische Inhalte. Und Stuttgart 21 ist natürlich ein Kern, aber um Stuttgart 21 tun sich alle möglichen anderen Projekte bzw. Anliegen, die dahinter stecken und daneben liegen, eben auch noch entsprechend entspannen.
So ist es, genau.
Bei der 700. Montagsdemo, das ist natürlich ein Ereignis, das man irgendwie feiern oder zumindest begehen muss. Das heißt, da ist irgendwas gelaufen. Was habt ihr gemacht?
Wir hatten ein hervorragendes Programm von Rednern von außerhalb. Wir wollten also ausdrücklich nicht die Stuttgarter Lokalmatadoren am Mikro haben, sondern den Blick von außen auf uns lenken. Und haben Jürgen Resch, den Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, dafür gewonnen, der ja Land auf Land ab unterwegs ist, um die Gäubahn und den Abschnitt im Stuttgarter Kessel, die Panoramabahn, mit direkter Anbindung an den Kopfbahnhof zu retten. Und wir haben Volker Lösch, den Theaterregisseur, den hochpolitischen, radikalen Theaterregisseur, gewonnen. Und beide Reden haben zusammen so einen wunderbaren Mix aus, sagen wir mal, Realpolitik, um den Kopfbahnhof zu retten, und Utopie im besten Sinne des Wortes gegeben. Und wir hatten wunderbare Musik vom Lenkungskreis Jazz. Das sind Profimusiker, die sich immer wieder bereit erklären, für uns bei solchen Ereignissen zu spielen.
Du hast es schon gesagt vorhin, das heißt, um Stuttgart 21, da gibt es sehr viele weitere Punkte. Was ist momentan sozusagen bei diesen Demonstrationen der Hauptpunkt? Geht es euch noch um Stuttgart 21 oder sind mehr oder weniger die anderen Punkte stärker hervorgetreten? Denn Stuttgart 21, ich meine, das mit diesem ganzen Bohren und Bauen und Machen und Tun, das läuft immer irgendwie weiter und weiter und weiter und weiter. Man weiß gar nicht, ob sich das überhaupt noch stoppen lässt.
Naja, man muss tatsächlich konstatieren, dass diese 60 Kilometer Tunnel um Stuttgart im Stuttgarter Untergrund gebohrt sind. Also da gibt es, was das Bohren selber angeht, nichts mehr zu verhindern, sondern das ist gebohrt. Es geht aber darum, nachdem all die Behauptungen, dass der Tiefbahnhof in der Lage wäre, den Verkehr auf den Schienenverkehr deutlich zu erhöhen, die haben damals sogar von Verdoppeln fantasiert, nachdem diese Behauptungen inzwischen alle in sich zusammengestürzt sind, geht es natürlich einfach darum, den Kopfbahnhof, wie er heute noch da ist, zu erhalten, um überhaupt den Taktknoten Stuttgart zu erhalten, also den Bahnknoten Stuttgart als einen funktionsfähigen Bahnanschluss für alle Bahnnutzer von Zürich und sogar Italien bis zum Umland von Stuttgart. Und insofern ist natürlich nicht nur die Frage, warum macht ihr weiter, obwohl die Tunnel gebaut sind und ihr das nicht verhindern konntet, sondern in dem Moment jetzt, das spiegelt ja auch die Presse wider, ist die Diskussion neu eröffnet, ob dieser Kopfbahnhof tatsächlich abgebaut werden kann. Und darum lohnt sich's wirklich, weiterzukämpfen. Denn wenn er abgebaut würde, hätten wir ein Nadelöhr, das seinesgleichen sucht.
Im Grunde genommen war es aber doch irgendwie das Ziel, also zumindest von den Offiziellen, dass oberirdisch der Bahnhof total verschwindet. Und wenn ich das so richtig drauf habe, eigentlich ging es da irgendwie auch nochmals darum, dass oben eben Platz frei wird, um das Ganze zu bebauen.
Ja, das ist richtig. Das ist das sozusagen das letzte Aufgebot, um den Begriff zu benutzen, das letzte Aufgebot der Projektunterstützer, dass sie sagen, es muss aber fertig gebaut werden und der Kopfbahnhof und sein Gleisvorfeld darf nicht weiter für den Schienenverkehr genutzt werden, weil wir dort Wohnungen bauen müssen. Jetzt hat diese Behauptung angesichts der Zeithorizonte, die inzwischen im Raum stehen, dass dort tatsächlich Wohnungen in der zweiten Hälfte der 30er oder Ende der 30er Jahre entstehen sollen, natürlich ein ganz anderes Gewicht bekommen, nämlich ein viel kleineres. Das ändert nichts daran, dass diese Propagandafigur nach wie vor bemüht wird, weil andere Propagandafiguren sind ja alle schon in sich zusammengestürzt. Tatsächlich gäbe es in Stuttgart auch um dieses Argument, dass der Wohnungsbau dort notwendig ist, weil es Wohnungsnot und zu hohe Mieten gibt. Tatsächlich hat dieses Argument gar keinen brauchbaren Gehalt mehr, weil wer weiß schon, wie groß der Bedarf an Wohnraum sein wird, vor allem an Wohnraum, wie er dort entsteht. Dort wird kein bezahlbarer Wohnraum entstehen. In der zweiten Hälfte der 30er oder gar Ende der 30er Jahre. Alle Statistiker sagen, dass die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zurückgehen wird in diesem Zeitraum. Zweitens ist klar, dass alles, was dort gebaut wird, garantiert kein Wohnraum sein wird, den sich die Leute, die preiswerten, leistbaren Wohnraum brauchen, überhaupt leisten können werden. Also insofern ist schon mal dieses Argument zu hinterfragen oder widerlegbar dazu kommt, dass in einer Stadt wie Stuttgart, wie wahrscheinlich in allen Großstädten, die Stadtverwaltungen keine konsequente Ahndung von Leerstand betreiben, sondern ihn halt zulassen, dass sie ein riesiges Areal wie die ehemalige IBM-Zentrale in Stuttgart-Vaihingen seit Jahren leer stehen lassen, wo Tausende von Wohnungen entstehen könnten. Ähnliches gilt für die ehemalige Zentrale der ENBW. Also es würde bei einer konsequenten Politik, die darauf zielt, leistbaren Wohnraum zu schaffen, es würde nicht fehlen an Möglichkeiten und man bräuchte die Bebauung dieses Gleisvorfelds gar nicht.
Nun ist man in die Tiefe gegangen, wie ist man in die Tiefe gegangen? Soweit ich weiß, ist es ja kein Bahnhof, der da unten entsteht, sondern eigentlich eine Haltestation, weil einfach zu steil. Bahnhöfe dürfen gar nicht so steil sein. Was gibt es denn noch für technische Probleme, die noch nicht gelöst sind, außer dass jetzt die Löcher gebohrt sind?
Also die Wunderwaffe, die jetzt in der Phase, wo selbst die Stuttgarter Zeitung, der treueste Förderer des Projekts, sagt, dass das Stuttgart 21 Desaster perfekt sei, die Wunderwaffe, die jetzt immer gezückt wird, die heißt Digitalisierung oder konkreter European Train Control System, ETCS. Da werden jetzt fantastische neue Gebäude gebaut, Argumentationsgebäude. Das, was der Bahnhof, der ja früher an sich, bevor man über Digitalisierung geredet hat, schon 100% mehr Leistung im Schienenverkehr bringen soll, was der erwiesenermaßen nicht bringen kann, das soll jetzt die Digitalisierung plötzlich schaffen. Dabei sind die Erfahrungen zum Beispiel in der Schweiz mit ETCS und ähnlichen Systemen so, dass ETCS diese Leistung nicht erbringen kann. Das wird dann einfach, wenn der Bahnvorstand und die Politik nicht bereit sind, eine Denkpause in dieser Phase einzulegen und die Notbremse zu ziehen, das wird absehbar das nächste Desaster werden.
Man merkt, da ist noch einiges an Widerstand da, beziehungsweise Gründe da, ganz einfach zu demonstrieren. Wer kommt denn eigentlich zu den Demonstrationen? Am Anfang waren es die Stuttgarter, die sich aufgeregt haben. die Prominenz kann man mal weglassen, aber wer kommt denn heute? Wir haben heute eine aufgeregte Zeit und heute geht ja alles Mögliche auf die Straße. Wer ist euer Publikum? Wer kommt zu euren Demonstrationen? Ist es eher rechtes oder eher linkes Publikum? Wer kommt, die Jungen oder die Alten?
Also wir haben ein Problem. Die Bewegung altert natürlich vor sich hin. Da sind wir leider, da sind wir auch nicht allein. Das geht vielen NGOs und vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen ja so. Allerdings steht eins definitiv fest. Wir konnten mit dieser Akzentsetzung, die ich dir vorhin beschrieben habe, mit der nicht ausschließlichen Fixierung auf die Frage des Bahnhofs, sondern der Thematisierung all der politischen strukturellen Fragen außenrum verhindern, dass sich irgendeine Rechtsentwicklung bei den Leuten, die auf die Demos kommen, eingestellt haben. Wir haben die imprägniert gewissermaßen gegen die Anfechtungen, die vielleicht in der Corona-Opposition entstanden sind. Wir haben gesagt, die Montagsdemos in Stuttgart sind die größte Volkshochschule unter freiem Himmel auf sozial, ökologischer und humanistischer Grundlage. Diesen Kurs fahren wir seit vielen Jahren und das immunisiert gegen fragwürdiges rechtes Gedankengut. Also die Frage ist ganz einfach mit Nein zu beantworten. Es kommen keine Rechten. Die Rechten haben diese Demo nicht übernommen, sondern das haben wir erfolgreich verhindert, haben unsere Leute mit guten Argumenten gegen rechts ausgestattet.
Das heißt, es kommen also sozusagen die normalen und vor allen Dingen linke Menschen und Menschen, die nachdenken und gegen durchaus viele, viele Strukturen ja nachdenken, die hier in der Bundesrepublik Deutschland so laufen.
Es gibt ja weiß Gott genug, dass man kritisieren kann, ohne dass man deshalb den braunen Rattenfängern auf den Leim gehen muss. Ja, so ist es.
Dann sage ich nur eins hier, ich wünsche euch noch viel, viel Kraft und Durchhaltevermögen, denn 700 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 sind viel, aber da werden wohl noch einige folgen. Und die Folgen von Stuttgart 21, die werden wir vielleicht noch erleben, denn das Thema Stuttgart 21, sprich das Ende, schiebt sich ja immer ein bisschen heraus.
Ja, das wissen wir nicht. Das ist das Problem vor sich hin alternder Bewegungen, dass natürlich Krankheit und Tod immer wieder Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus den eigenen Reihen rausreißt. Aber wir geben die Hoffnung nicht ein, nachdem wir uns als Teil der Klimaschutzbewegung, der Verkehrswendebewegung definieren und erklären, solidarisch sind mit den Aktionen, die dort gemacht werden, von den Fridays über letzte Generation und so weiter. Wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf, dass der Schulterschluss dazu führt, dass wir auch Verjüngungsspritzen aus diesen Reihen bekommen.
Ja, ich habe aber gemeint mit der Frage eher, Stuttgart 21 hieß ja eigentlich, der Bau ist fertig 2021. Jetzt haben wir bereits 2024. Ist da jetzt irgendwie ein Ende abzusehen oder ist das Ende schon wieder irgendwie rausgezögert?
Nee, auch an der Frage der Fertigstellung und der Inbetriebnahme blamieren sich ja die Projektbetreiber seit vielen Jahren vor der Realität. Das erste Datum, das in die Welt gesetzt wurde, wann der Bahnhof in Betrieb gehen sollte, war ja 2012. 2012 war noch gar nichts. Dann kam irgendein Datum Ende der 10er Jahre, dann 2021, dann 2025 und seit neuestem steht jetzt diese Inbetriebnahme 2025 in Frage. Und vor diesem Hintergrund sagen wir, es muss in der Phase, wo klar ist, auch diese Behauptung ist nicht einlösbar von der Deutschen Bahn, es muss jetzt zum Baustopp, zu einem Innehalten kommen. Die Projektbetreiber und die politischen Unterstützer müssen alle Optionen auf den Tisch legen, die da sind, um den Leuten wirklich in Stuttgart und Stuttgart herum und den Bahnnutzern einen gescheiten Bahnverkehr zu bieten, statt so einen Murks, den sie bis jetzt machen.
So Tom Adler vom Demo-Team Stuttgart 21. 700 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 am vergangenen Montag, 18. März. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich danke auch. Grüße nach Freiburg.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 21. März 2024 durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.